Herzlich willkommen bei Milch und Kultur. Diesmal mit Christian Thees, der sehr gespannt ist. Denn es geht um Lyrik, es geht um Songtexte oder aber auch Gedichte. Beides Dinge, die ich ganz besonders liebe. Deswegen bin ich gespannt. Ihr kennt das vielleicht schon in der Zwischenzeit und wisst, was mich erwartet.
Ich freue mich sehr, dass du mitspielst.
Ja, aber selbstverständlich. Machst du Witze oder was? Selbstverständlich.
Du hast gerade 4 Texte von mir bekommen. Da steht kein Titel drüber, keine Überschrift. Diese Texte sind Ausschnitte aus Gedichten oder aus Liedern. Und es geht darum, die ein bisschen einzuordnen. Ich würde dich gleich bitten, die mal vorzulesen und dann können wir ein bisschen grübeln zusammen.
Genau. Ich grübel wirklich und du tust so, als würdest du grübeln.
Genau.
So meinst du das, ne?
Ich grübel still mit hier. Ich tue so. Genau.
Okay. Also, Text 1. Ich auf deinen Schultern, im Hintergrund die Alpen, Sandalen mit Socken und Sorgenfalten. Im Peugeot nach Paris und noch weiter, Elton John im Autoradio, bis ich hinten einschlaf. Du hast mich eingeschult und umgezogen. Ich war Nächte draußen, hab dich angelogen. Du hast mich kommentarlos vom Direktor abgeholt. Du wolltest nie, dass ich mich ändere. Ich war immer gut so. Und jetzt stehe ich hier und kann nichts mehr fragen. Nichts mehr fragen. Okay, also ich erkenne es nicht. Ich wüsste nicht, was es ist. Für mich ist es aber eindeutig ein Songtext.
Absolut.
Es ist ein Songtext.
Absolut, absolut.
Okay, ja, aber das war vielleicht auch gar nicht so schwer zu erkennen. Es war irgendwie ein Songtext, obwohl der Reim mich natürlich kurz stutzig gemacht hat, weil es dann auch sehr schön übersetzt ist und auch in der Übersetzung dieser Reim passt, aber eben nicht immer. Aber Alpen und Sorgenfalten, das ist schon sehr cool.
Ja.
Hast du übersetzt oder übersetzt?
Nee, ich habe es nicht übersetzt. Es sind original deutsche Texte. Es sind jetzt nicht übersetzte Texte.
Es sind original deutsche Texte. Ich verstehe.
Ich habe es nicht übersetzt.
Okay.
Genau. Also bitte nicht auf Satzzeichen achten, weil die habe ich
okay,
jetzt so rausgekriegt.
Okay, alles klar. Ja, super cool.
Habe ich nicht übersetzt. Genau.
Okay, schön. Muss ich noch was?
Willst du es einrichten, einordnen in eine Musikrichtung?
Könntest ja, aber das vorstellen? Ist also gut. Ich bin ja auch so ein Fan von deutschen Liedermachern und es hat schon eine sehr große Tiefe. Also, es könnten noch die Ärzte sein, natürlich. Weißt du, weil es so ein witziger Text ist. Könnten die Ärzte sein. Es könnte aber auch so etwas Ruhigeres sein. Weißt du, Musiker mit Klampfe in der Hand und so ganz entspannt. Also, es könnte beides sein. Aber im Zweifelsfall, aber Sandalen mit Socken und Sorgenfalten, Peugeot nach Paris, klingt das wie die Ärzte? Ich würde fast bei Liedermacher sein.
Ja, Liedermacher vielleicht nicht ganz, nicht aber ganz. Il Civetto ist eine, eine Pop, Fusion-Pop-Gruppe. Oh, genau, aber dieses Lied ist sehr ruhig und es heißt Fragen.
Fragen.
Damit hätten wir auch das Thema für diese Folge von Lyrik oder Lyrics. Ich habe versucht, zum Thema Fragen ein paar Texte rauszusuchen.
Das ist lustig. Ich habe gestern erst Bücher weggeräumt und bin auf ein kleines Reklamheft gestoßen, das ich noch nie gesehen habe. Und in diesem Buch ging es nur um Fragen. Das ist witzig, hab ich gestern und vorhin eigentlich noch in der Hand gehalten. Aber ich dachte, das ist ja voll interessant. Und da mein Job so viel Fragen ist, habe ich mir gedacht, ich schmeiße es nicht weg wie 90% aller anderen Bücher, die ich entsorgt habe, jetzt innerhalb der letzten Stunden seit gestern, sondern ich habe gedacht, nee, da lese ich nochmal rein, was es damit auf sich hat. Ja, philosophisch, woher das Fragen kommt. Und witzig, jetzt kommst du damit.
Weißt du zufällig, wie das hieß, das Reklambuch?
Warte ganz kurz. Boah, musste ich doch ein bisschen länger suchen, als ich dachte. Ja, und zwar, das ist von, ich habe keine Ahnung, woher das kommt, von Aaron Ronald Bodenheimer. Und das heißt, warum? Von der Obszönität des Fragens.
Oh, das ist wunderbar.
Das witzig, oder?
Schön. Ja.
Der Titel dieser Studie ist nur auf den ersten Blick provokativ. In ihr wird untersucht, was der Fragende eigentlich tut und was mit dem Gefragten dabei geschieht. Welche Fragen auch immer als Beispiel herangezogen werden, alltägliche wie, wie geht's, liebst du mich, existiert Gott, rhetorische, demagogische, suggestive, reflexive, das Ergebnis bestätigt die These, die da lautet, Fragen stellt den Befragten bloß, ist obszön. Voll interessant.
Ja.
Witzig, ne?
Absolut.
Also, ja, sehr schön. Das ist also das Buch. Kann ich nicht empfehlen, weil ich es noch nicht gelesen habe.
Den Fragebogen von Max Frisch, kennst du den?
Ja, von Max Frisch aus Zeitmagazin oder Süddeutsche oder wo ist der immer?
Es gibt es auch als Buch. Quasi ist ein Ach, Buch, okay, das er geschrieben hat, das besteht nur aus Fragen.
Ach also, so,
die man
okay,
sich selber also, zwischendurch mal fragen sollte.
Ah, so ein Ding kenne ich auch. Ja, ja, so ein Ding kenne ich auch.
Genau. Jetzt ganz kurz zum Thema Fragen, weil wir jetzt das Thema so ein bisschen rausgearbeitet haben. Du hast letztens im Podcast gesagt, dich hat eine Begegnung, du warst auf dem Geburtstag, glaube ich, hat dich sehr irritiert, dass dir kaum Fragen oder dass Leute kaum Fragen gestellt haben.
Ja.
Ist das eine neue Erfahrung, die du gemacht hast? Oder?
Ich würde sagen.
Vielleicht kannst du die Situation nochmal erklären.
Ja, mir fällt es immer wieder auf, wenn ich auf Partys bin, wo ich auch gar nicht so wahnsinnig gern bin, aber da ich beruflich ja viel frage und auch interessiert bin an anderen Menschen, frage ich natürlich auch oft, bevor eine peinliche Stille entsteht, frage ich, weil von anderer Seite so wenig gefragt wird. Und ich würde sagen, das ist mir die letzten 10 Jahre ungefähr besonders aufgefallen. Und ich habe immer mal wieder das mit anderen besprochen, die das bestätigen konnten. Es sei ihnen auch schon aufgefallen. Also du kannst wirklich mit jemandem zusammenstehen, 60 Minuten, und diese andere Person erzählt ganz viel, aber sie stellt keine einzige Frage. Ja, was hältst du davon? Wo wart ihr denn im Urlaub? Oder ja, woher kennt ihr denn Martin? Oder was auch immer. Da kommt keine Frage. Also weißt du, so das sind ja auch manchmal so Basic-Fragen, mit denen man so in ein Gespräch kommt, und die werden aber nicht gestellt. Und es ist wirklich kurios. Und das ist mir ganz oft aufgefallen. Die Menschen wollen, ist mein Eindruck, extrem gerne von sich erzählen, aber nach meinem Eindruck ist das Interesse an anderen stark zurückgegangen, weil es dann doch in erster Linie vielleicht bei einigen darum geht, sich einfach selber darzustellen. Auch angeheizt durch Facebook und Instagram. Jeder ist ja ein Star heutzutage. Jeder kann sich ja zum Star machen, in den Mittelpunkt stellen. Und möglicherweise leidet ein bisschen darunter das Interesse an anderen. So wie auch viele ja auch sich scheuen, mit Dingen zu beschäftigen, die nicht gerade in ihrer Bubble schon sind und in ihrem Interessensbereich. Ja, also die Offenheit für Neues, mal über den Horizont blicken, über den Tellerrand, was ich liebe, ja, weil es überall etwas zu entdecken gibt, das ist so eingeschränkt und das wissen wir natürlich auch. Und dadurch, dass wir Facebook lesen, kriegen wir natürlich auch nichts mehr präsentiert, was uns irgendwie mal wachrütteln würde oder was uns mal unser Näschen auf was Neues stoßen würde. Wie das, ist ja mal das klassische Beispiel, weißt du, wie das eine Tageszeitung früher gemacht hat. Man hat die Tageszeitung so durchgeblättert und da war immer irgendwas dabei, ja, aus dem Kulturbereich, aus dem Sportbereich oder so, oder regional, wo man denkt, ah, ist ja interessant, ah ja, okay. Ja, aber du stößt automatisch auf Dinge, die du nicht kennst. Und bei Facebook abonnierst du alles nur, was dir gefällt, und du kriegst sowieso nur Dinge, die dir sowieso nur gefallen. Und das merkt man dann vermutlich auch. Ist eine These von mir, könnte aber sein, dass was dran ist.
Kennst Entfernst du das auch? Also, von den
Leuten? Oder ist das für dich komplett überraschend, diese Feststellung?
Nee, ich glaube, ich entferne mich, glaube ich, relativ schnell von den Menschen, wo ich das Gefühl, also ich bin ja auch jetzt gar nicht so oft auf Partys, weil da ist ja natürlich die Situation, wo es einem vielleicht besonders auch auffällt, ne, wenn man neben einem sitzt und dem die ganze Zeit zuhört. Also ich versuche da irgendwie mit Humor, glaube ich, zu reagieren öfter mal. Und ansonsten, ja, fühle ich mich, glaube ich, auch wohl, wo das sich zumindest die Waage hält, dieses sich Fragen stellen. Ne? Also es muss ja nicht nur dann um mich gehen wiederum, aber dieses Fragen stellen ist schon oft angenehm.
Ja. Und genauso finde ich wichtig, dass man nicht immer nur redet, sondern dass man auch mal zuhören
Stille aushalten kann.
Auch das gibt zuhören. Sehr Absolut. Unterhaltsame Menschen, die triffst du irgendwo, manchmal sind es auch Freunde, und die reden aber nur. Die haben zu jeder Story, haben die irgendwas beizutragen, weißt du, ein Stichwort nur, ah ja, weißt du mir, was mir damals passiert ist. Ne? Die haben sehr interessante, sehr schöne Sachen zu erzählen, aber mit diesen Menschen ist es sehr erschöpfend. Weißt du, nach so einer Stunde, anderthalb Stunden wird das sehr erschöpfend, weil diese Menschen nicht auch mal zuhören können. Ja, oder auch mal kurz mal nichts sagen und mal auch den anderen was sagen lassen, auch wenn der vielleicht oder die jetzt nicht so was Interessantes erzählen kann oder so. Aber man muss auch irgendwann mal nicht reden. Das ist, finde ich, ganz wichtig.
Absolut. Ich bin ja durch meine Arbeit in der Grundschule schon so ein bisschen, naja, Kinder fragen halt, ne? Das ist echt schön auch, ne? Die fragen ja alles so nochmal rein. Das ist wirklich toll. Also das geht einem wahrscheinlich dann nicht aus. Ja, das ist wirklich toll auch.
Na klar, du hast das Problem nicht, dass man dich nichts fragt. Ne?
Zumindest also vormittags nicht.
Nein, das ist toll.
Genau, genau, absolut. Ja, schön. Neues zu entdecken gibt es auch im Text 2, der dir vielleicht.
Okay. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon 3:45 und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen. Das ist definitiv Mascha Kaliko. Oder nicht? Nein, es ist nicht.
Nee, richtig ist erstmal, dass es ein Gedicht ist.
Es ist ein Gedicht.
Das meinst du wahrscheinlich, ja, das wollt, genau.
Genau. Und ja, und es könnte auch sowas wie Ringelnatz sein. Aber ja. Ich hätte sofort gedacht, es ist Mascha Kaliko, meine Lieblingsdichterin. Nicht, dass ich das kennen würde, dieses Gedicht, wie du jetzt ja offensichtlich merkst, weil es nicht Mascha Kaliko ist. Aber das hat so ein bisschen ihre Atmosphäre.
Ja, ist von Erich Kästner.
Also Erich Kästner. Ich wollte gerade sagen, Ringelnatz Kästner oder Mascha Kaliko. Ja. Ne? Ja,
sachliche
toll.
Romanze. Die sachliche
Ach, das Romanze. Ist sachliche Romanze mit dem Hut.
Genau. Das ist ja, ja das eben ist, auch nur ein Ausschnitt. Ne?
Es ist eben nur ein Ausschnitt, siehst du. Ja, es ist die sachliche Romanze, ja klar.
Absolut. Dann bist du aber auch wahrscheinlich über Mascha Kaliko, Dota Kehr, hast du das wahrscheinlich auch
Nein,
sehr…
Nein, ich kannte Mascha Kaliko vorher schon.
Ja genau, das dachte ich mir schon,
Ach
aber
so,
dass
ja,
Dota kannte, das dann vertont hat, das fandst du dann wahrscheinlich, oder
spannend, Das fand oder? Ich auch sehr schön, weil man ja einfach, ist die Musik einfach sehr schön von Mascha, von Dota. Und es sind ja auch wieder Texte, die man so auch gar nicht drauf hatte, gar nicht kannte. Also man hat auch neue Mascha-Texte entdeckt. Ich meine, ich habe ein paar Bücher hier stehen. Ich werde bis zu meinem Lebensende, werde ich nicht alle gelesen haben. Aber alleine die Möglichkeit zu haben, jederzeit zu diesem Buch greifen zu können und ein Gedicht von Mascha Kaliko zu lesen. Alleine diese Möglichkeit macht so große Freude. Ist toll. Und am liebsten immer ein Buch von Mascha Kaliko. Hier das Stenogramm, das lyrische Stenogramm oder so. Das war das erste vielleicht. Das einfach mal einpacken in den Koffer und zwischendurch einfach mal ein oder zwei Gedichte lesen im Zug oder Hotel oder Urlaub oder so.
Absolut,
das ist ein wirkliches Vergnügen.
Absolut. Ja, aber auch einfach so 3-4 vielleicht zur Verfügung zu haben, ne? Und dann einfach mal reinzugucken und dann merken wir auch so, also zum Beispiel Erich Kästner ist es aus der, glaube ich, ist auch in der lyrischen Hausapotheke, so heißt es.
Ja.
Ganz viele Gedichte, wenn man die nochmal liest, so wie aktuell die auch sind und Entwicklung der Menschheit zum Beispiel. Hilde Lumin fand ich auch immer ziemlich cool.
Genau. Die kenne ich noch nicht so, noch nicht so gut, aber hoffentlich bald. Und Erich Kästner ist klasse, Absolut. Als sie einander 8 Jahre kannten. Und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Die haben sich so auseinandergelebt, dass nicht mal mehr Fragen übrig sind. Deswegen ist es immer schlecht, wenn man zu früh vom anderen weiß. Ich glaube, auch in einer Beziehung muss man noch so ein bisschen Mysterium bleiben, auch für den anderen. Ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass man nicht alles vom anderen kennt. Dessen rühmen sich die meisten vermutlich und sagen, oh, ich weiß alles über meinen Partner. Wir sind so. Ich glaube, es ist gut, wenn man nicht alles weiß, wenn man auch noch ein bisschen geheimnisvoll bleibt. Oder gilt das nur für Frauen? Also, ich weiß es nicht. Aber,
ja, vielleicht wäre es spannend zu wissen, was sie vor 10 Jahren oder sich gefragt hätten an dem Tisch. Oder vielleicht haben sie zu viel von sich preisgegeben, dass jetzt gar nichts mehr übrig ist.
Wobei ich finde ja auch wirklich ganz großartig, dieses Gedicht mit dem Handstand auf der Lorelei. Kennst du das?
Weiß ich gar nicht. Das können wir den Hörerinnen und Hörern mal empfehlen.
Ja, das ist.
Ich werde es heute mal lesen.
Boah, das ist so ein Gedicht, der Handstand auf der Lorelei nach einer wahren Begebenheit. Und das ist echt krass, aber es ist ein bisschen lang, obwohl. Haben wir eine Minute?
Ja, wir haben eine Minute.
Okay.
Möchtest du es uns vortragen?
Gerne, ja.
Ja.
Die Lorelei, bekannt als Fee und Felsen, ist jener Fleck am Rhein, nicht weit von Bingen, wo früher Schiffer mit verdrehten Hälsen von blonden Haaren schwärmend untergingen. Wir wandeln uns, die Schiffer inbegriffen, der Rhein ist reguliert und eingedämmt, die Zeit vergeht, man stirbt nicht mehr beim Schiffen, bloß weil ein blondes Weib sich dauernd kämmt. Nichtsdestotrotz geschieht auch heutzutage noch manches, was der Steinzeit ähnlich sieht. So alt ist keine deutsche Heldensage, dass sie nicht doch noch Helden nach sich zieht. Erst neulich machte auf der Lorelei hoch überm Rhein ein Turner einen Handstand. Von allen Dampfern tönte Angstgeschrei, als er kopfüber oben auf der Wand stand. Er stand, als ob er auf dem Barren stünde, mit hohlem Kreuz und lustbetonten Zügen. Man frage nicht, was hatte er für Gründe. Er war ein Held, das dürfte wohl genügen. Er stand verkehrt im Abendsonnenscheine. Da trübte Wehmut seinen Turnerblick. Er dachte an die Lorelei von Heine, und stürzte ab und brach sich das Genick. Er starb als Held Man muss sie nicht beweinen. Sein Handstand war vom Schicksal überstrahlt. Ein Augenblick mit zwei gehobenen Beinen ist nicht zu teuer mit dem Tod bezahlt. PS. Eins wäre allerdings noch nachzutragen. Der Turner hinterließ uns Frau und Kind. Hinwiederum, man soll sie nicht beklagen, weil im Bezirk der Helden und der Sagen die Überlebenden nicht wichtig sind. Also dieses Gedicht finde ich von ihm so wirklich irre. Und was man ja nicht vermutet, es ist ein ganz ernstes Gedicht mit Kritik am Nationalsozialismus. Und das würde man erstmal nicht vermuten, aber es ist so verschlüsselt. Und hier geht es um Helden, um, weißt du, so unnützes Heldentum, um Opfern von Menschenleben, raus an die Front, das Ganze glorifizieren. Weißt du hier, und du weißt schon quasi, die sind Kanonenfutter, die werden als Leichen zurückkommen, ja, und werden dann aber groß als Helden gefeiert. Und das ist so ein, ich glaube, so ein Antikriegsgedicht, Anti-Nazi-Gedicht, soweit ich mich erinnere.
Große Empfehlung. Danke, vielen Dank für den Vortrag.
Ja, ne?
Also, ja, absolut.
Ich liebe das Ding. Okay, gut.
So. Ja, großartig. Ja, ja. Okay, Text 3.
Ganz kurz.
Kurzer Text.
Gestern fing ich an, sprechen zu lernen. Heute lerne ich schweigen. Morgen höre ich zu lernen auf. Ich würde sagen Gedicht.
Ja, bist sehr gut.
Es ist ein
gut.
Gedicht.
Na klar.
Gestern fing ich an, sprechen zu lernen. Heute lerne ich schweigen. Morgen höre ich zu lernen auf. Okay, also das ist ja wirklich kaum so ein erkennbarer Rhythmus und da ist einfach nur so, ja, wer könnte das sein? Ich weiß es nicht.
Es ist ein Autor, der hat auch mit einem anderen sehr bekannten Gedicht etwas sehr Prägnantes über die Liebe gesagt. Als kleiner Tipp.
Okay, Erich Fried.
Genau, genau.
Es ist Erich Fried?
Es ist Erich Fried, genau.
Okay.
Und Anpassung heißt es.
Aha, okay.
Kurze Gedicht.
Anpassung, sehr schön.
Ja, cool. Und zum Schluss gibt es noch einen vierten Text. Da bin ich sehr gespannt, ob du den einordnen kannst.
Ich war nie reich, wenn ich alles hatte. Immer nur frei, wenn ich einen Koffer packe. Was ich auch tue, etwas in mir will weiter. Kennt den Weg raus über die Feuerleiter. Ich lieb diese Welt, kann mich nicht von ihr trennen, um dann irgendwo verrostet rumzuhängen. Ich sag lieber Goodbye zu tausend Dingen, sie halten mich auf. Ich wollte immer nur singen. Okay, also es ist ein Liedtext.
Ja,
absolut. Es sei denn, das war so eine ganz fiese Falle, weißt du, weil das Singen, aber ja, das fühlt sich sofort
so gemein
wie ein Songtext an. Ich war nie reich, ja, wenn ich alles hatte. Immer nur frei, wenn ich einen Koffer packe. Was ich auch tue, etwas in mir will weiter, kennt den Weg raus, über die Feuerleiter. Ich liebe diese Welt, kann mich nicht von ihr trennen. Wobei diese Zeile, da habe ich kurz gedacht, als ich es gelesen habe, das war jetzt so kalt gelesen, hatte es ja vorher noch nicht gesehen, habe ich kurz gedacht, es geht um den Selbstmord oben auf dem Dach. Also hat sich kurz gedacht, okay, immer nur frei, wenn ich einen Koffer packe, er muss hier raus, weg, aber letztendlich denkt er auch schon ans Alter und will nicht verrostet rumhängen und er will reisen auch und eigentlich hat er auch keine Probleme, sich zu verabschieden von all diesen Dingen. Ja, man fühlt sich ballastfrei, wenn man nicht so viel Besitz hat und lieber unterwegs ist auf der Tour. Ich wollte immer nur singen. Ja, so ein deutscher Bob Dylan könnte das sein. Also ich bin bei Liedermacher.
Tatsächlich, so wurde er, glaube ich, schon mal bezeichnet. Und ganz kurz zu Text 1, da ist es eher trauriger, da geht es in Text 1 um den Tod des eigenen Vaters, den er nicht mehr fragen
okay,
kann.
Okay, bei Il Civetto, genau.
Genau, und bei Text 4,
ja,
so wurde er, du hast ihn jetzt so bezeichnet und er wurde auch in der Presse schon so bezeichnet.
Wirklich?
Glaube ich, ja.
Okay, jetzt ist ja total interessant, denn wir reden ja von einem Musiker, der als der deutsche Bob Dylan bezeichnet wird. Das ist ja wirklich...
Ich meine, ich habe es mindestens einmal gelesen, ja.
Aber nicht Max.
Doch.
Es ist Max Prosa.
Es ist Max Prosa.
Achso, ich wusste nicht, dass Max schon mal als der deutsche Bob Dylan.
Denn ja, ich glaub,
dieser Song, ich im Moment, vielleicht kannte ich den Song auch. Welcher Song ist es?
Glücklich mit nichts heißt er.
Ah, glücklich, den habe ich auch, glaube ich, schon mal gehört. Aber ist jetzt keiner von denen, mit denen ich so super vertraut bin von Max. Aber den habe ich dann auch schon mal gehört. Und es hatte so einen absoluten Max-Vibe. Es war ein absolutes, fühlte sich wie Max an. Aber als du jetzt sagtest, der deutsche Bob Dylan. Wobei vielleicht, ich habe mit Max ja auch mal einen Podcast aufgezeichnet Und möglicherweise ist mir das auch mal untergekommen, dass er so der deutsche Bob Dylan. Aber es war jetzt auch wirklich von mir nur eine Vermutung. Natürlich
das war
ein bisschen
ganz am
on the
Anfang, glaube ich. Ja, okay. Also am Anfang seiner ersten Alben, da habe ich
da war er noch in der Bravo. Da sollte er noch so ein Popstar werden. Da sollte er ein richtiger Popstar werden und war ja, sogar in der Bravo.
Echt, tatsächlich?
Ja, und hat sich dann aber davon verabschiedet, weil auch die Zusammenarbeit mit der Plattenfirma und was er dann singen sollte und weißt du, und was er sozusagen verkörpern sollte, das war nicht er und dann hat er darauf verzichtet. Aber er war mal in der Bravo abgebildet, ganz am Anfang.
Krass, weil ich mich jetzt so ein bisschen frage, welche Musik so passen würde, dass er damit in der Bravo ankommen kann. Weil das erste Album war, glaube ich, Die Fantasie wird siegen, glaube ich, ne? Und spannend, okay, das wusste ich nicht. Guck, jetzt haben wir das Spannungsfeld zwischen Bravo und Bob Dylan. Das war auch schön.
Ja, aber es wirklich.
Aber das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja. Ich gucke mal gerade bei meinen Unterlagen zu Max, ob ich da das mit der Bravo finde. Aber damals, ich weiß es nur am Anfang. Und er hat auch irgendwo, glaube ich mal, diesen kleinen Ausschnitt geteilt. Okay. Ja, also, ja. Aber die wollten halt was anderes als er.
Und du hast zwei Verbindungen zu Max Prose, beziehungsweise du hast bei Talk mit Tees mit ihm gesprochen und du auch in deinem Podcast mit Anke Engelke.
Das stimmt.
Ist der Artist in Residence. Oder kannst du mal erklären, was das bei euch ist? Was ist denn das bei euch?
Also wir haben nur einen Pianisten in Residence. Das ist Kai Schumacher, der wirklich tolle Pianist. Der ist unser Pianist in Residence. Und wir haben einen Poet in Residence, den Matthias Kröner aus Ratzeburg, ja, und letztendlich ist es eine Spielerei, dieses In Residence, aber In Residence heißt, dass das eine Person ist, die in besonderer Verbindung zu uns steht, ja, also die wir auch besonders schön finden und von der wir natürlich auch möglichst oft profitieren wollen und an die man auch immer wieder Fragen loswerden kann, eine Person, die man dann auch ab und zu mal so ein bisschen begleitet. Und das nennen wir so In Residence. Manche kennen diesen Begriff auch nicht, obwohl er auch im Deutschen so verwendet wird. Manchmal gibt es so Autoren in Residence, die kriegen dann so ein Stipendium für ein Jahr und sind dann so Stadtschreiber oder sowas. Sowas wird manchmal so, manchmal haben auch Maler oder Künstler, die einfach ein Jahr in einer Stadt angesiedelt sind und dann kriegen sie da eine Ausstellung und Stipendium und dann sind dann so Artist in Residence. Und so fing es, glaube ich, damals mit der Lyrik von Matthias Kröner an, dass wir ihn einfach genannt haben, unser Poet in Residence. Das war eine kleine Spielerei. Und jetzt melden sich aber ganz viele verschiedene HörerInnen mit ihren Fachgebieten und sagen, wenn ihr mal einen Urologen in Residence braucht, den haben wir übrigens auch, ja, oder wenn ihr eine Näherin in Residence braucht. Wir haben eine Musical-Sängerin in Residence, das ist Nele Neugebauer.
Stimmt,
genau. Und so kriegen wir ganz viele Vorschläge und wir haben auch alles Mögliche in Residence schon. Und wer weiß, eines Tages werden wir vielleicht so eine kleine Community gründen und dann wohnen wir alle zusammen. Es ist so wie Finn Kliman damals. In Klimansland.
Ja. Ah ja, okay. Und sag mal, dein Zugang zu deutschsprachigen Texten. Ich glaube, also im Podcast haben wir darüber gesprochen, dass du so klassische Pop-Pop-Musik, dass es dir ein bisschen schwerfällt, weil du sagst, eigentlich haben wir doch auch richtig viel so Sachen, die man entdecken kann. Und wie ist denn so dein Zugang zu deutschen Texten? Oder gibt es so Bands, die dich als erstes so mit deutschen Texten fasziniert haben und wo sich dann so ein Interesse entwickelt hat gegenüber deutschen
Texten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das ja auch erst, also eines meiner ersten Interviews, das ich auch dann damals live im Radio gemacht habe, das war mit Herbert Grönemeyer. Und ich fand die Musik ganz okay. Das war dieses Orange-Album oder Bleibt alles anders oder so. Es ist wirklich sehr lange her. Und ich bin dann so die Texte durchgegangen und habe nur gedacht, oh Gott, was für ein Quatsch, irgendwie versteht doch kein Mensch. Und ich habe dann zu ihm auch in der Sendung gesagt, glaubst du eigentlich, dass deine Fans deine Texte verstehen? Heute schäme ich mich dafür und finde es total unangenehm, weil ich heute finde ich ihn einfach toll, weil er kreiert Zeilen, die vorher noch keiner so kreiert hat. Und er ist voller Fantasie und er ist aber auch so ehrlich und sagt einfach, ich habe mir dabei gar nichts gedacht, es klang einfach gut, ich brauchte einfach irgendein Wort. Und das finde ich das Fiese, wenn man Poesie macht und es sich wirklich zu leicht macht, dann schreibt man, ob bei Songtexten oder bei Lyrik, irgendwas Wirres. Und es gilt sofort als Poesie und hochgeistig. Und das finde ich nicht schön. Denn manchmal gibt man sich wirklich nicht Mühe, zugänglich zu sein. Und für mich zählt Poesie nur, wenn ich wirklich irgendwo andocke und irgendwo auch was verstehe, mir die Sätze etwas sagen, ich eine Spielerei erkenne. Aber nur wirres Zeug, einfach weil so ein Wort dahin passt. Bei Herbert finde ich das super cool, weil er auch so ehrlich ist. Aber manche machen ja so Text, da verstehst du kein Wort. Und dann denkst du, was soll das? Und ich liebe Lyrik, die zugänglich ist. Weil diese andere Lyrik, die versaut, die Lyrik für die Masse, die denken alle, das ist Quatsch, das versteht keiner, blablabla. Was sind das für Hirngespinste? Was ist das für ein intellektueller Dünnpfiff? Und ich liebe Lyrik und da ist Mascha Kaliko die allergrößte, wo du wirklich mit den Zeilen etwas anfangen kannst, wo du etwas verstehst. Und das ist toll. Und dann habe ich natürlich, Dota war wirklich eine der ersten deutschen Bands, die ich entdeckt habe. Und dann habe ich mich so an diese ganzen anderen Liedermacher, weißt du, rangearbeitet. Weißt du, Max Prosa, Magdalena Ganter, ja, die sind alles Leute, MusikerInnen mit wahnsinnig tollen und originellen und schönen Texten. Sarah Lesch gehört ja auch dazu. So originell. Und das lobe ich mir, denn diese Zeilen haben so eine gewisse Magie in sich. Weißt du, das sind so einzelne kleine Zeilen. Ich so, ja. Das sind Bilder, die sie uns geben. Das sind so kleine Gedankenanstöße. Da merkst du, jemand hat sich was gedacht. Und es ist aber auch immer Humor mit im Spiel. Immer auch manchmal eine kleine Pointe. Und das ist einfach schön. Und das ist Lyrik. Und ich glaube ja, dass jedem Gedichte gefallen. Die wenigsten können damit etwas anfangen, weil sie diese zugänglichen Gedichte nicht kennen. Weißt du? Deswegen. Und das ist wirklich schade. Aber manchmal gibt es auch irgendwie so, da liest du einen Text und denkst, okay, ich verstehe kein Wort. Und das, danke. Ich liebe auch Wanda. Wanda aus Österreich, die Rockband. Die machen auch witzige, coole Texte. Ja? Und ja, es gibt schon wirklich tolle LiedermacherInnen zu entdecken hier. Ja? Was magst du denn? Von wem bist du? Also Fan. Wen schätzt du für die Texte?
Deutschsprachige Musik.
Ja, genau.
Oh, das ist, ich glaube, es kommt immer auch auf die Phase an, in der man ist, ne? Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich so, glaube ich, interessiert für deutsche Texte, hat mich damals Wir sind Helden. Und ich finde die auch immer noch, tatsächlich die Texte von Judith Holofernes, welche der schönsten, also einige der schönsten und der schlauesten auch in der Formulierung, die gleich, also einerseits so spielerisch schlau, aber gleichzeitig auch zugänglich und sanft und trotzdem hat sie ja, also sie hat auch so eine spielerische Art kritisiert, ne? Also so nach dem Motto, ich mache jetzt nicht so einen Anti-Nazi-Song irgendwie, der so total plakativ ist, sondern es war immer auch so eine spielerische Kritik an bestimmten eine bestimmte Kapitalismuskritik, aber dann auch sehr persönliche Songs. Genau, das fand ich immer sehr schön. Ich fand auch, es ändert sich auch mit der Zeit, glaube ich. Ich bin auch, vielleicht wird man auch mit dem Alter ein bisschen wählerischer, desto Peter Licht fand ich immer ziemlich gut.
Gisbert zu Knüphausen.
Faber fand ich auch eine Zeit lang ziemlich spannend. So in die Richtung.
Wir sind Helden, genau. finde ich unglaublich toll. Judith Holofernes schreibt wirklich so tolle Texte und sie hat auch dieses Buch geschrieben, Die Träume anderer Leute, das auch wunderschön ist, das ist poetisch, das ist voller schöner Momente und sie erzählt einfach wirklich göttlich. Mhm. Die kann das einfach und diese Heldentexte, die waren richtig gut.
Mhm. Absolut. Richtig gut. Ja, also auch Magdalena Ganter oder so, ne? Also die Leute, die ich einlade, sind ja auch immer Leute, die ich also auf irgendeine Art und Weise mag oder schätze.
Ja.
Aber es ist spannend jetzt für den nächsten, wie sich es entwickelt. Ich finde, genau, es gibt auch echt viel so deutscher Pop, der so an die Oberfläche immer gespült wird, wo ich denke, weiß ich nicht unbedingt, ob wir das brauchen. Aber es gibt, glaube ich, wenn man so ein bisschen dahinter guckt, kann man echt richtig viele schöne oder tolle Künstler entdecken, die auch sehr vielfältige Musik machen, genau.
Ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, letzte Frage jetzt kurz zu Kai Schumacher, weil der hat ja mit Gisgebär zu Knüphausen auch ein Album gemacht. Hast du ihn dadurch entdeckt oder kannst du ihn schon vorher als Pianist dann?
Ich kannte Kai. Interessant. Also, ja, wann habe ich Kai das erste Mal gehört? Das ist eine super Frage. Also, Kais Vater war ein Kollege von mir. Der hat damals mit mir beim SWF gearbeitet. Das ist Walter Schumacher. Der wurde dann später Regierungssprecher in Rheinland-Pfalz für Scharping und für Kurt Beck und so. Mit denen ist er durchs Land gereist. Deswegen. Und da war Kai noch etwas kleiner. Und ich kannte Kai nicht. Und irgendwann, ich weiß nicht wieso, hat Kai im Planetarium in Mannheim gespielt. Und dann hat mir jemand gesagt, ja, der Kai, das ist der Sohn von Walter Schumacher. Und habe ich gesagt, ah, ist ja voll interessant. Aber ich hatte Bock auf Klaviermusik an dem Abend. Und das klang nach einem super spannenden Projekt. Das hat Kai öfter mal gemacht, in Planetarien gespielt. Das heißt wirklich, du lehnst dich ein bisschen zurück und guckst in diese Kuppel, in den Sternenhimmel. Und Kai sitzt aber im Raum am Klavier und spielt dazu bestimmte Musik, amerikanischen Minimalismus. Teilweise hat er aber auch so Technomusik in Klaviermusik einfach umgemodelt, ja, und umgeschrieben. Er liebt das auch sehr. Also, und dieser Abend, und ich saß wirklich direkt hinter Kai, also ich konnte ihm noch auf die Finger gucken, und gleichzeitig saß ich aber in diesem Sitz, in dem du dich so herrlich zurücklehnen konntest, in den Himmel schauen konntest. Und vor mir war Kai und ich konnte ihm auf die Finger schauen. Es war ein so fantastischer Abend. Und da habe ich gesagt, hi Kai. Und er kannte mich vom Namen, weil er mit uns SWR, SWF-Leuten dann auch vertraut war und aufgewachsen ist. Und da hatten wir unseren allerersten Kontakt. Und dann war ich nochmal wieder bei einem Konzert. Und ja, und seitdem kennen wir uns ganz gut. Und ich gehe immer, wenn die Möglichkeit besteht, dann gehe ich mir Kai anschauen auf der Bühne. Ja,
spannend. Weil ja. Bei mir war es andersrum, also dass ich Gisbert zu Gundhausen kannte und durch dieses Album, da kamen die als zum Interview auch. Und danach habe ich mir andere Sachen von Kai angehört.
Ja,
und,
cool.
Ja, spannend.
Ja, super sympathischer Typ, Kai, macht irre Musik, wirklich ganz toll, schreibt auch seine eigenen tollen Klaviersongs im Rausch und so. Muss man, Leute, wenn ihr einfach jetzt neugierig seid, hört euch mal Rausch an, da geht's so richtig ab. Ich liebe es, du kennst es ja auch. Und Kai macht ganz tolle Musik. Neulich habe ich ihn gesehen mit zwei Etüden von Philipp Glass. Das war ein wunderbares Konzert in Berlin. 10 Pianisten spielen alle 20 Etüden von Philipp Glass direkt hintereinander. Und Kai hatte die 11 und die 12 direkt nach der Pause. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn auf der Bühne gesehen habe. Ja, ja, schön. Ja, und Gisbert zu Knipphausen ist auch ganz, ganz schön. Macht auch tolle Musik.
Das finde ich jetzt bei Max Prosa und Gisbert zu Knipphausen immer so, dass in einer bestimmten Phase spricht einen das an. Oder ist das total auch so ein Empowerment vielleicht oder so eine schöne Art irgendwie über das Leben zu sprechen, und dann manchmal ist es auch dann irgendwie so ein bisschen, aber es ist ja bei vielen Künstlern wahrscheinlich, gerade auf Deutsch ist es ja auch einfach sehr intim und sehr viel Geschmackssache. Ne?
Ja, genau. Anna Depenbusch habe ich neulich auch erst entdeckt, das ist noch gar nicht so, ich kannte immer nur den Namen, und Anna Depenbusch, auch wahnsinnig toll, tolle Musik, dann war ich bei dem einen und weißt du was, und das ist wirklich peinlich, aber ich vergesse immer seinen Namen. Der sitzt auch am Klavier. Er hat den halben Abend über Werder Bremen gesprochen, weil er so ein großer Werder Bremen-Fan ist, was ich sehr amüsant fand. Es ist wirklich lustig. Auch einer von denen, der so herrlich witzige Texte macht. Ja, schön unangenehm, dass mir das gerade wieder nicht einfällt. Ich gucke dann immer in meinen Kalender und sehe dann mal, ich war doch Anfang des Jahres ungefähr bei dem erst. Und dann komme ich immer so ganz schnell auf den Namen. Denn, das war ist nicht. Oh Mann, ey, es ist, ja, ich hasse das. Unangenehm. Na gut, du weißt auch nicht, wen ich meine, ne?
Und der singt ganz viel. Fan am Klavier.
Ja, Enno Bunger. Ah, ja. Enno Bunger, genau. Der auch ganz viel von seiner Depression singt und die zur Musik macht. Und er sagte zwischendurch, das war auch wirklich sehr schön, er meinte, okay, also diese ganzen traurigen Texte, die ihr jetzt heute Abend hört. Also jetzt bitte nicht denken, dass das alles mit der Depression zu tun hat. Es ist einfach nur, weil Werder Bremen vorhin verloren hat. Also, sehr humorvoll schön, erzählt, ja. Wunderbare Geschichten. Enno Bunger, wirklich auch ein toller.
Ja. Eben hast du gesagt, Lyrik, jeder mag Lyrik eigentlich.
Ich glaube, jeder würde Lyrik mögen.
Kannst du das nochmal erklären? Weil es gibt ja viele, glaube ich, auch die aus der Schule oder vielleicht auch in jungen Jahren gar nicht so viel Kontakt zu Lyrik haben, beziehungsweise eher so das als etwas Anstrengendes empfinden, etwas, was gelesen werden muss. Genau, den Satz mal erklären, beziehungsweise was sind Gedichte, Mascha Kalecka hast du gerade schon gesagt, aber weißt du noch so, wo du so Feuer gefangen hast für Lyrik, dass sich das interessiert
hat? Ah, man hat immer so Wellen, das ist ja das Tolle. Absolut. Es gibt immer so Wellen, plötzlich, man entdeckt was, und dann vergisst man aber auch Lyrik zu lesen. Ich habe viele Bücher jetzt mittlerweile bei mir stehen. Man vergisst es dann aber auch immer wieder, und es kommt immer wieder, es wird immer wieder in dein Leben gespült. Das ist das Tolle. Ich kann mit diesen ganzen klassischen Gedichten nichts anfangen. Sie langweilen mich zu Tode. Schillers Die Glocke.
Auch Balladen und so, ja.
Balladen, klar, also ich meine hier noch 17 Minuten bis Buffalo, ja, hier, du kennst, also der Raddampfer auf dem See bei Chicago, der untergeht, also gibt's ja nicht. Aber ich bin in dem Alter, wo einem so viele Sachen dann plötzlich nicht mehr einfallen. Okay. Der Kopf ist einfach so, na, du kennst es, noch so wie mit Buffalo. Ich habe das Gedicht mal auswendig gelernt vor anderthalb Jahren und habe das meiste, Jim Maynard, Tom Maynard.
Ja, ja, ja. Okay,
Jim Maynard, wie heißt denn das Gedicht? John Maynard, er war unser Steuermann.
Ja.
Weißt du, der dann irgendwie noch versucht hat, die Menschen zu retten, als Feuer ausbrach, basierend auf einem echten Unglück. Und das ist noch so und so viele Minuten bis Buffalo. John Maynard. Das musste ich in der Schule lernen. Da hat es mich auch nicht gekickt. Obwohl ich es ganz okay fand. Ich war so aufgeregt. Ich musste an die Tafel. Jeder musste das Gedicht vor der Tafel aufsagen. Ich war so aufgeregt, ich habe es nicht geschafft. Und dann musste ich in nächster Woche wieder. Und habe es vermutlich hinbekommen. Ich kann mich nur noch an dieses Trauma erinnern, dass ich das einfach nicht hinbekommen habe. Aber John Maynard hier, er war unser Steuermann, das ist ein wirklich eine tolle Ballade. Die ist spannend, die ist voller Rhythmus und so. Ja, die gefiel mir vielleicht auch ganz okay, aber ich kann mich nicht erinnern. Die Glocke und so Schiller und Goethe, das finde ich alles dröge. Und ich kann damit heute nichts mehr anfangen, weil mich die Sprache auch nicht juckt. Aber was ich ganz toll finde, unser Poet in Residence, Matthias Kröner zum Beispiel, der hat ein Gedicht geschrieben. Und das würde ich jetzt, wenn ich Lehrer wäre, wenn ich Lehrer werde, das würde ich meinen Schülern als allererstes mal vorstellen, dieses Gedicht. Und es heißt Die große Liebe. Und das ist einfach, es ist witzig, es ist überraschend. Gedichte sind ja so eine kleine Miniaturform. Und schön ist es, wenn am Ende natürlich, wie bei einem guten Krimi, noch irgendwas aufgelöst wird und ein Aha-Effekt stattfindet. Das ist ja auch das Tolle an Lyrik. Lyrik, und so würde ich es verkaufen, habe ein tolles Buch, wo eine Lyrik erklärt, was sind gute Gedichte, was sind schlechte Gedichte. Ist es von Kerstin Hensel? Bin ich sicher, ist ganz toll, bei mir steht es hinten. Denn ein gutes Gedicht ist immer auch eine kleine Detektivgeschichte. Man ist immer auf der Suche nach der Bedeutung, aber diese Worte kommen an bei dir. Sie wecken dein Interesse. Weißt du, die Sätze, der Verlauf eines Gedichts muss dein Interesse wecken, muss dich neugierig machen, muss dich amüsieren. Und sowas kann ein gutes Gedicht alles schaffen. Und Die große Liebe ist von Matthias Kröner und so habe ich ihn entdeckt. Und daraufhin habe ich ihn angeschrieben und habe gesagt, ich liebe dieses Gedicht. Es ist wirklich großartig. Also, ist auch gar nicht so lang. Die große Liebe. Kennst du es?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Du hast gerade nicht da, ne?
Ich habe mich in eine Musikbox verliebt. In einer Kneipe stand die. Ich bin jeden Abend hin und habe mir Lemon Tree mit ihr angehört. Nach einer Woche bin ich nachts in die Kneipe eingebrochen. Ich habe mich ausgezogen und dann haben wir uns geliebt. Am nächsten Tag bin ich mit einer Brechstange zu ihr und habe auf sie eingeschlagen, bis die Drähte aus ihr heraushingen und sie nur noch geleiert hat. Das hat mir selber am meisten weh getan. Aber nur so habe ich sie zwei Tage später ganz billig kaufen können. Ist schon verrückt, wie man sich immer kennenlernt.
Ja, großartig. Das ist auch wunderbar.
Ich liebe dieses Gedicht. Weißt du, und nenn mir irgendjemanden, der nicht Spaß hat an diesem kleinen Gedicht.
Ja, es gibt so Dichter, die schreiben so, dass jeder damit was anfangen kann. Das ist einfach so eine Menschheits-, jeder Mensch kann damit was anfangen, ne? Also das hat gar nichts mit irgendwie Vorleben oder so zu tun, das ist einfach für jeden, jeder spürt da irgendwas auf jeden Fall zumindest.
Ja, und das ist, genau, und da gibt es wirklich so viel Schönes und auch Amüsantes, aber auch einfach eines voller toller Bilder. Ich könnte mal auch Michael Augustin, der macht sehr viel Humorvolle allerdings, da sind wir wirklich bei der humorvollen Fraktion und der hat auch irre Gedichte. Also bist du Fußballfan?
Bielefeld, haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, oder?
Völlig richtig, natürlich. Bielefeld. Die Bielefelder HSV-Freundschaft, die es gibt. Ja. Und Michael Augustin ist übrigens auch Werder Bremen-Fan. Der wohnt oben in Bremen und beschäftigt sich ganz viel mit auch irischer Lyrik und so. Das hat er, glaube ich, studiert. Er ist also ganz großer Experte. Und der schreibt wirklich so schöne Gedichte. Zum Beispiel hat er ein paar Fußballgedichte geschrieben. Und das eine Gedicht heißt Aus der Frühzeit. Der schriftlichen Überlieferung nach fand das erste Fußballspiel vor genau 3000 Jahren statt. Über den umstrittenen Elfmeter, nur eine Minute vor Abpfiff, haben sich die Leute noch jahrhundertelang aufgeregt. War aber auch eine echte Sauerei vom Schiedsrichter. Also, der macht so ganz, ganz, ganz kleine. Oder Panne ist sehr schön. Panne. Als der Unparteiische das Spiel anpfeifen wollte, intonierte er versehentlich einen Schlusspfiff. Ist auch geil, oder? Ja, Habe ich Dr. Felix Brüch mal vorgelesen, der ja Schiedsrichter in der Bundesliga ist. Fand er auch wirklich sehr schön. Und da haben wir ein bisschen darüber philosophiert, ob man anders pfeift. Und der Schlusspfiff ist tatsächlich so ein bisschen anders. Der ist ein bisschen so länger gezogen und sowas.
Ja klar, stimmt das.
Ja, okay, können noch ein Fußballgedicht, was mit dem echten Leben zu tun hat. Haben wir noch Zeit?
Na klar.
Das heißt Schiedsrichter sein. Schiedsrichter sein. In schwarzem Hemd und kurzer Hose durch die Stadt laufen. Mit Trillerpfeife und Stoppuhr rein ins Kaufhaus. Verwarnungen aussprechen gegen Klavierverkäufer, Postboten, Apotheker und Bankangestellte. Das Spiel unterbrechen und allen Taxifahrern die gelbe Karte zeigen. Einen General des Feldes verweisen. Einen Elfmeter verhängen gegen das Rathaus. Das Spiel einfach abpfeifen mitten im Berufsverkehr. Oder schon vorher, gleich am frühen Morgen, die ganze Stadt für unbespielbar erklären. Weißt du, das sind natürlich so humorvolle. Ich würde auch als Lehrer mit Gedichten von Robert Gernhardt zum Beispiel anfangen. Das ist der Popstar unter, es ist ja nicht nur Nonsenslyrik, es ist intelligent, es ist Nonsens dabei, aber es ist vor allem auch ganz viel intelligent und Gefühl dabei und einfach witzig, 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 ohne Ende. Robert Gernhardt ist wirklich der absolute die Einstiegsdroge für Leute, die Lyrik mögen wollen. Robert Gernhardt ist einfach toll.
Ja, absolut.
Ich habe genug Lyrik. Ein
Gedichtband hier stehen, glaube ich, von ihm.
Ja, Robert Gernhardt. Es gibt, und das ist eines meiner Lieblingsbücher, das lässt sich übrigens auch wahnsinnig gut verschenken, alle gesammelten Gedichte von Robert Gernhardt aus dem Fischer oder Reklam oder Fischer Verlag, nee, ist Fischer Verlag, glaube ich. Müsste Fischer sein. Aber das ist so ein kleines, handliches Buch, weißt du, so etwas vielleicht über Reklamgröße. Es liegt so gut in der Hand. Bisschen so wie Butterbrotpapier, weil alle Gedichte drin sind aus diesen ganzen Jahren. Das ist ein Vergnügen, da durchzublättern. Und das ist auch ein tolles Geschenk übrigens. Das kostet erstaunlich wenig dafür, dass es ein so, ich muss mal wirklich sagen, geiles Buch ist. Echt. Robert Gernhardt, gesammelte Gedichte von blablabla bis 2020 oder so.
Großartig. Ganz herzlichen Dank, dass du so dass viel Einblick gegeben hast in deine Leidenschaft für die Lyrik, auch für die Literatur, für die Musik vor allem auch. Ganz herzlichen Dank heute, das haben wir noch nie gehabt, so viele zitierte Gedichte in der Folge Lyrik der Lyrics. Großartig. Ganz herzlichen Dank.
Das ist aber schön. Und ich habe auch noch einen kleinen Tipp. Kennst du die 13 Gedichte?
Nein.
Das ist ein Heft, Oliver Wurm ist Herausgeber, der bringt immer so besondere Magazine heraus, also zum Beispiel die Bibel als Zeitschrift, das Grundgesetz als Zeitschrift, auch manchmal so Fußball-Sonderhefte und der hat diese Reihe, kommt, meine ich, so zweimal im Jahr und ist im Prinzip an allen Bahnhofsbuchhandlungen in der Regel erhältlich. Manchmal muss man danach fragen, oft sieht man sie auch schon und das ist 13 plus 13 Gedichte und da sind 13 klassische Gedichte dabei, die dann auch alle in sich erklärt werden. Und hinten sind 13 moderne Gedichte. Und die sind dann manchmal mehr oder weniger verständlich, aber immer mega zu entdecken. Und deswegen kam ich auch drauf und habe es vorhin noch geholt. Er hat auch manchmal Songtexte drin. Von den Toten Hosen zum Beispiel, weil auch das Lyrik ist.
Ja, ist ja Lyrik deswegen, eigentlich im ursprünglichen Sinne.
Und deswegen absolut. Hat er jetzt auch immer mal so Songtexte von den Toten Hosen oder so. Mit hinten drin, auch als eines von den modernen Gedichten, finde ich auch eine ganz schöne Idee, denn in Songtexten ist ja auch, wie du weißt, ganz viel Lyrik drin. Und dieses Heft begeistert ganz viele und es ist auch ein toller Einstieg. Liebevoll sind da diese Porträts von den ganzen DichterInnen dann gemalt. Das ist sehr schön. Also habe ich hier zum Beispiel Mascha Kaleko, habe ich für dich hier einmal. Das ist jetzt, so ist es gezeichnet. Siehst du, das ist eine Doppelseite mit Mascha Kaleko. Ist richtig, richtig liebevoll gestaltet. Damit verdient er auch kein Geld, verstehst du? Aber es ist ein Herzensprojekt und es macht so viel Freude. Also es sind einfach die 13 Gedichte, 13 plus 13 Gedichte. Und kriegst du eigentlich an eigentlich jeder Bahnhofsbuchhandlung.
Ja, das hätte mich jetzt noch mal interessiert. Okay, müsste eigentlich in jeder. Gut.
Dann, richtig cool. Und das neue Heft, mein Lieblingsheft bisher war zum Thema Meer. Er hat immer ein Überthema Thema. Mehr fand ich bisher am allerschönsten und das ganz Neue, was jetzt Ende Juli herauskommt, da geht es um Freundschaft. Da geht es um Freundschaft.
Aber bei der Freundschaft geht es dann auch um, da geht es auch 13 Gedichte plus 13, 13 genau, klassische, und moderne und auch Songtexte.
Richtig, ja, und okay. Das Thema, das Überthema Freundschaft. Ist Freundschaft für das Heft.
Sehr schön. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Empfehlung noch zum Schluss. Mitgespielt hat heute Moderator Christian Thees bei Lyrik oder Lyrics. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.